Lasst uns noch einmal unsere Augen schließen im Gebet. Herr, wenn wir unsere Augen schließen, bedeutet das, dass wir nichts Irdisches sehen wollen? Wir wollen dich sehen, keinen Menschen, sondern dich allein, Herr Jesus, und zu deinen Füßen sitzen, wie die Maria das tat. Öffne unsere geistlichen Augen, Ohren, dass wir deine Stimme, dein heilig Wort vernehmen, zu deiner Ehre. Amen. Nun lesen wir unseren Text für den heutigen Tag, Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7, Vers 59. In der Elberfelder Bibel ist es Vers 60. Aber Lutherbibel Vers 59. Apostelgeschichte 7, 59. Da geht es über den Stephanus. Er kniete aber nieder, schrie laut: Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt, entschlief er. Nun, nur ein paar Punkte hierüber. Ich werde natürlich diesen Text im Zusammenhang lesen. Aber der Hauptgedanke, das Schlüsselwort dieses Vortrages ist: Er schrie laut, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Schrie zu Gott. Es war ein Schrei von einem Herzen, das am Zerbrechen war. Der letzte Schrei, vor dem er starb. Zuerst, der erste Punkt über diesen Mann. Wir lesen in Vers 55, er aber war voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes. Die Bibel sagt im Epheser: Werdet voll Geistes. Wenn der Christ nicht voll Geistes ist, dann ist sein Christentum eine halbe Sache. Dann stimmt da etwas nicht. Wenn Gott uns gebietet, werdet voll Geistes, müssen wir voll Geist sein. Und wenn es heißt, werdet, sein Befehl. Und dieser Mann war voll Geistes. Er war gefüllt mit dem Heiligen Geist. Sein Reden war voll Geistes. Sein Sehen, sein Denken, sein Fühlen, sein Gehen, sein Leben war gefüllt mit dem Geiste Gottes. Es ist nicht gut, wenn Gottes Kinder nicht erfüllt sind mit dem Geist Gottes. In der Urgemeinde hatten sie ein Problem. Und dieses Problem begann mit den Witwen. Schade, dass eine Witwe sich vom Teufel gebrauchen lassen kann. Und diese Witwen waren griechische Witwen. Und die begannen zu klagen und zu murren. Das ist auch eine teuflische Sache. Wenn Christen beginnen zu klagen, zu murren, da stimmt etwas nicht in dem geistlichen Leben. Ja, wir bekommen nicht. Wir. Da denkt man an sich selber. Da achtet man den anderen nicht höher als sich selbst. Da sucht man das eigene. Das ist schon verdreht. Paulus sagt, nicht ich. Es geht nicht um mich, aber um Christus. Darum geht es. Und wenn wir geisterfüllt sind, muss das so sein. Das Christentum funktioniert nicht gut. Das Leben eines Christen ist nicht gut, wenn er nicht geisterfüllt ist. Ich habe 3 oder 4 Punkte. Nun kann ich nicht zu lange bei einem Punkt bleiben. Als sie nun in der Urgemeinde ein Problem hatten. Leider gibt es Probleme unter Wiedergeborenen, unter Christen. Das ist eine schlechte Sache. Ich möchte fast sagen, eine verdammte Sache. Wie wunderbar wäre es, wenn es keine Probleme unter den Christen gäbe. Könnte man frei in aller Welt das Evangelium verkündigen. Aber nun halten die Christen uns auf. Die zanken, die streiten sich. Man muss Frieden stiften. Warum? Sind nicht geisterfüllt. Sind von anderen Sachen erfüllt. Und oft von Geistern. Verschiedene Geister gibt es in dieser Welt. Egoismus, Zeitgeist, Weltgeist und was nicht alles. Aber jeder Christ mit Problemen sollte das Problem so schnell wie möglich lösen oder lösen lassen, sodass das Evangelium, das Wort Gottes, laufen kann durch alle Welt. Aber wie kann man vorangehen, wenn es da hinten dann schief geht? Muss man wieder zurück. So war es bei uns vor der Erweckung. Mussten wir immerhin zu den Gemeinden und Friedensstifter sein. Dieser grüßte die nicht. Dieser versöhnte sich mit dem nicht. Dieser konnte den nicht ertragen. Schlimme Sachen gibt es in dieser Welt. Die schlimmsten sind natürlich unter den Christen. Weil wenn es bei den Heiden und Gottlosen ist, kann man das verstehen. Das ist normale Sache. Aber unter Christen, die sich Gotteskinder nennen, ist eine Schande. Nun sagten diese Frauen, die jüdischen Frauen, die bekommen besseres Essen als wir, bekommen einen besseren Platz als wir, die werden bevorzugt. Wir werden vernachlässigt. Da sagten die Apostel voll Heiligen Geistes, das Problem muss gelöst werden. Das kann die ganze Gemeinde zerstören. Das kann Trennung bringen zwischen Griechen und Juden. Da kann ja Rassismus beginnen. Und dann entschlossen die Apostel, 7 Männer zu erwählen, die nach den Tischen schauten und Verbreitung der Speise. Und was taten sie? Sie sagten, Männer, es müssen geisterfüllte Männer sein. Die Apostel waren natürlich Juden. Und was taten sie? Suchten geisterfüllte Männer. Männer, die erfüllt waren vom Geist Gottes. Und in ihrer Weisheit wählten sie Griechen. Die waren klug. Die wussten, wie ein Problem zu lösen. Aber trotzdem sie Griechen waren, haben sie Männer gesucht, die voll Geistes sind. Nicht nur, wir könnten ja heute sagen, ja, Griechen, die wissen was vom Essen. Griechen, die essen gut, braucht man nur den Bauch anzuschauen. Sie sagen ja bei den Griechen, ein Mann ohne Bauch ist wie Himmel ohne Sterne. Das ist doch so, nicht? Ja. Können alle das verstehen? Ein Mann ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Da müssen sie wohl einen guten Appetit haben und gut essen und die Frauen wohl gut kochen können. Deswegen haben sie die Sieben nicht erwählt, sondern weil sie voll Geistes waren. Das eine Lehre für uns, dass der Tischdienst genau oder von großer Wichtigkeit ist. Ich wollte sagen, so genauso wichtig wie die Predigt. Die Frauen sollen sich das hier merken. Schau nicht darauf herab. Denn das Predigtamt soll bestätigt werden durch den Tischdienst. Es war für die Apostel von größter Wichtigkeit. Und in diesem Fall könnte es fast so wichtig gewesen sein wie der Predigtdienst, dass sie sagten, wenn wir predigen und es geht da schief, ist alles dahin, macht unsere Predigt kaputt. Vollgeistes, also ihr Frauen sollt auch vollgeistes sein. Und wenn ihr mit den Töpfen beschäftigt seid und mit der Speise. Sie sagten, nein, mit weltlichen Mächten, mit weltlichen Kräften, mit weltlicher Weise kann man nicht einen vollkommenen Dienst tun am Tisch. Wichtig ist sogar die Arbeit des Tischdienstes. Und sie sagt, nein, weltliche Weisheit ist nicht genug. Weltliche Macht ist nicht genug. Wir brauchen Männer voll Heiligen Geistes. Und diese Märtyrer, diese, der erste, der von den Christen gesteinigt wurde, war einer von denen, ein Mann voll Geistes und voll Glaubens. Der erste Punkt, den wir hier finden über diesen Mann. Aber Gott gebrauchte ihn so gewaltig, dass sein Dienst über den Tischdienst geht. Vier Wände können den Einfluss von einem geisterfüllten Mann nicht einschließen. Nein, das kann man nicht. Den kann man nicht gefangen nehmen. Und wenn er im Gefängnis ist, geht das Wirken des Heiligen Geistes über alle Mauern, durchdringt alle Mauern und geht über alle Grenzen in alle Welt hinein, wenn der Geist erfüllt ist. Und so war dieser Stephanus bei den Tischen. Aber Gott gebrauchte ihn mächtiglich, dass Zeichen und Wunder durch ihn geschahen. Gott trieb sein Herr durch diesen Mann. Und dann hat er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gekämpft wie ein Löwe, ihnen die Wahrheit gesagt. Aber sie wollten nicht hören. Als er mit ihnen sprach, Vers 57, sagt es, da stopften sie ihre Ohren. Sie wollten nicht hören. Man sagt, in der englischen Sprache, vielleicht auf Deutsch auch, keiner ist so blind wie der, der nicht sehen will. Keiner ist so taub, wie der nicht hören will, den kann man nicht helfen. Kannst das Pferd nehmen, zum Wasser führen, wenn es nicht trinken will, ist es hoffnungslos. Das Pferd wird nicht trinken, wenn es nicht will. Und in diesem sind wir auch die Maultiere gleich. Wenn wir nicht wollen. Hier hatten die Menschen den besten Mann. Sein Angesicht scheinte wie eines Engels. Er war voll Geistes. Aber Als er mit ihnen sprach, da schrien sie, sodass sie nicht hörten, was er ihnen sagte. Schrien sie laut. Und dann drangen seine Worte noch durch und da hielten sie ihre Ohren zu, gebrauchten ihre Hände fürs verkehrte Werk, um die Ohren zuzumachen. Wie kann man solche Menschen helfen? Kannst du reden, bis die Stimme heiser wird? Bis du rot und blau bist im Gesicht? Wenn der Mensch nicht hören will, vergeudest du deine teure Zeit. Lass den Menschen in Ruhe, bis er zur Besinnung kommt. Sie wollten nicht hören. Sie stopfen ihre Ohren zu. Ach, das ist eine verfluchte Sache. Kann man auch im Gottesdienst sein und hört nichts. Versteht nichts. Der andere kann weinen. Der andere tut Buße. Ich habe nichts verstanden. Bist eine Ente und ganz gleich. Nichts mehr. Wie Wasser läuft das ab und dringt nicht hinein. Solch ein Mensch sollte schreien zu Gott, Gott sei mir Sünde gnädig. Ich bin ein Verlorener. In Nehemia 8, Vers 3 heißt es, die Ohren des ganzen Volkes waren gerichtet und gekehrt auf Gottes Wort. Das ist eine gesegnete Zeit. Das ist Erweckung. Das ganze Volk hörte andächtig ihre Ohren, ihre Herzen waren nur auf Gottes Wort gekehrt und gerichtet. Jeder wollte hören, was Gott ihnen sagt. Jesaja dagegen, der Prophet Jesaja und Jeremia, die haben immer geklagt. Die haben Ohren und hören nicht. Die wollen nicht hören. Man kann ihnen nicht helfen. Sie haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht. Da gibt es aber auch solche, von denen Paulus an Timotheus schreibt, in 2. Timotheus 4, Vers 2, sie suchen Lehre, die so reden, wie sie es möchten, nachdem ihre Ohren jucken. Solche gibt es auch. Und dann wird der Christ wie ein Schmetterling, geht von einer Blume zur anderen. Wie ein junger Mann, der von seinen Lüsten getrieben wird, von einem Mädchen zum anderen. So von einer Kirche, von einer Gemeinschaft zur anderen. Wird nicht vom Geiste Gottes geleitet und geführt. Er will das hören, wonach seine Ohren jucken. Und wenn der Prediger das nicht sagt, nimmt er seinen Hut und geht weg. Solche, sagt er, wird es viele geben, besonders in der letzten Zeit. Wie gut ist, wenn man Ohren hat, Gott zu hören. War ein Bauer, der hat immer gearbeitet. Schließlich hat er so viel Geld, dass er sich eine Farm leisten konnte und hat eine Pfirsichfarm gekauft. Und wollte nun die letzte Hälfte seines Lebens, das war sein Traum, ein Pfirsichbauer zu sein. Und hat die gekauft, nicht genug Geld gehabt, mit einer guten Ernte gerechnet. Und dann blühten die Bäume, es war eine Pracht. Sagte, wie gut, wenn das so gut aussieht. Die setzten auch gut. Sah herrlich, glorreich aus. Wie im Paradies. Und eine Nacht kam ein Hagelsturm und die ganze Ernte war dahin. Und er sagte, ich muss den Konkurs. Hab mein Geld verloren, alles. Den nächsten Sonntag war ich nicht in der Kirche. Den zweiten Sonntag war ich nicht in der Kirche. Der dritte Sonntag war er nicht in der Kirche. Da wurde der Prediger aber unruhig. Da ging er zu ihm. sagt, wie kann ich noch in die Kirche? Wie konnte Gott bloß so etwas tun? Ich habe ihn doch gebetet, dass er uns segnet. Wie schaut er dazu, wenn ich nun Konkurs gehe? Freut er sich darüber? Er selber hat es getan, verschuldet. Dann komme ich nicht mehr in die Kirche. Seine Pfirsiche waren dahin. Da sagte der Prediger, du hast noch nicht kapiert. Gott will nicht deine Pfirsiche, er will dich. Darum hat er den Hagel gesandt. Er will dich, nicht deine Pfirsiche. Ja, so kann es bei uns sein. War es der Erzbischof in Westminster? Als junger Prediger wollte er die ganze Welt reformieren, erneuern. Und begann dann eifrig, junger Mann, voll Lebensfeuer. Aber die Welt ging so weiter. Die machte nicht mit. Dann sagte, dann ändere ich meine Familie. Auch keine leichte Sache. Seine Frau und seine Kinder zu beenden, es gelang ihm nicht. Wir hatten ja den weltberühmten Boswell in Südafrika. Er sagt, gib mir irgendeinen Löwen in der Welt. Er war ein Laientamer. Er zähmte die Löwen. Er sagt, irgendeinen Löwen werde ich zähmen. Aber mit meiner Frau ist es mir nicht gelungen. Das ist interessant, nicht? Er hatte eine ganz besondere gekriegt. Er hatte eine wunderbare Figur. Die schrieben sogar, was es war, oben in der Mitte und unten. Weiß nicht, was Frauen Nummern sind. 32, 20, 40, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass Frauen wie eine Colaflasche sind, die unterste oben. Nein, die rechts steht. Ein Mann wie Colaflasche auf den Kopf. Sagen, so ist der Mann, der geht so und eine Frau geht so. Das ist kein Witz. Sie sagen, das ist nur Tatsache. Aber diese hat sich eine hübsche Frau gesucht. Sie war ein Filmstar. Südafrika sagen wir, die schöne Pfirsich, die hat einen Wurm drinnen. Muss man sich vorhüten. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Es waren Männer Gottes in der Bibel, die hatten eine hübsche Frau. Aber die war auch innerlich gut. Aber das ist eine Ausnahme, die die Regel bestimmt. Ja. Gott sagte, der Pfarrer sagte, Gott zeigt dir, er will nicht deine Pfirsiche, er will dich. Und dieser Erzbischof, Westminster Abbey, wollte dann seine Familie verändern. Es ist ihm nicht gelungen, hat graue Haare bekommen. Frau und Kinder, die steckten wohl zusammen. Das kann, das gibt es auch. Kann der Arme Schnucke nichts anfangen. Und als er dann auf sein Sterbebett war, da sagte, Mensch, ich habe das verkehrt gemacht. Ich hätte beginnen müssen mit mir selber, mich selbst verändern. Dann hätte meine Frau sich vielleicht verändert. Es ist nicht schwer für eine Frau, sich zu verändern, wenn sie einen veränderten Mann hat. Und die Kinder, es ist nicht schwer, wenn sie einen veränderten Vater haben. Sagt, Mensch, da fasst er sich an den Kopf. Hätte ich doch anders begonnen. Und mit mir selbst. Und hätte mich verändert. Dann hätte vielleicht meine Familie sich verändert. Und dann vielleicht die ganze Gemeinde, das ganze Land und die ganze Welt. Ich habe am verkehrten Ende begonnen. Es ist doch traurig, wenn man das am Lebensende erst kapiert und versteht und sieht.
Möge ein jeder unter uns das beginnen. Frau, warte nicht auf den Mann. Du vergeudest deine kostbare Zeit.
Vielleicht stirbst du erst und nach deinem Tod endet er sich und er geht in den Himmel und du gehst in die gegenübergesetzte Richtung.
Und Mann, warte nicht auf deine Frau. Ach Gott, beginne bei mir.
Und Kind, warte nicht auf deine Eltern.
Es ist dein Vorrecht, dass Gott mit dir beginnen kann. Aber diese Menschen, die hielten ihre Ohren zu. Sie wollten nichts hören, sich nichts sagen lassen. Verstockt waren sie. Unbeschnitten an Herz und Ruhe. Verstockt, böse Menschen. Und dann stießen sie einmütig auf ihn zu und schrien noch lauter, wollen nichts hören, nahmen, schleppten ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Und als sie das taten, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Schrie er oder betete, Herr, nimm meinen Geist auf. Da stoppte er nicht. Er fiel nieder auf seine Knie und schrie laut, Herr, behalte ihn diese Sünde nicht. Er hat wohl gebetet, ich weiß nicht, ob in der Gemeinde einer schon so gebetet hat wie er. Mit ganzem Herzen war er dabei. Er schrie wie ein verwundetes Tier, das angeschossen war und kurz vorm Tod noch zum letzten schrie.
Wir haben gestern Abend darüber geredet, was das bedeutet hat. Jesus hat so am Kreuz geschrien.
Und dieser Mann, Stephanus, war seinem Herrn gleich. Der hat so geschrien. Er hatte seinen Geist schon in Gottes Hand befohlen, in des Herrn Jesu Hand. Und dann fügte er noch ein Gebet dazu. Herr, behalte ihnen diese Sünde. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Gott sei Dank, dass er des Stephanus Gebet erhört hat. Alle Welt sollte den Stephanus krönen und danken für sein Gebet.
Dieses Gebet, wegen dieses Gebetes sind wir alle, die wir hier heute sind, gesegnet.
Vielleicht ist uns das Heil zuteil geworden, als Frucht von diesem Gebet. Martin Luther hat sich bekehrt,
wegen dieses Gebet. Römer 3, 28.
Der Mensch wird gerecht nicht durch des Gesetzes Werke, aber allein durch den Glauben. Wieso? Dieser Mann war nicht nur erfüllt mit dem Heiligen Geist, sondern gedrängt, geführt, geleitet, gelenkt,
um zu beten. Gedenke ihnen diese Sünde nicht.
Rechne es ihnen nicht zu. Und das Gebet drang durch bis zum Himmel.
Unter dieser Schar, die ihn steinigte, war ein Saulus.
Paulus, Saulus, seine Bekehrung kann eine Frucht dieses Gebetes gewesen sein. Wir lesen hier in dieser Geschichte, dass Saulus ein junger Mann war. Und sie kamen und legten ihre Kleider zu seinen Füßen. Und dann steinigten sie ihn. Und dann heißt es, der Tod des Stephanus war dem Saulus ein Wohlgefallen. Er hat sich darüber gefreut. Er war darüber glücklich.
Es war ihm wohlgefällig. Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tod. Solch ein Mann war er.
Kapitel, Vers 3. Saulus aber verstörte und verwüstete die Gemeinde.
Wer weiß, vielleicht wäre das geschehen, was in Frankreich geschehen ist, mit den Hugenotten, mit der christlichen Verfolgung.
Dass fast das Christentum in Frankreich ausgewischt, ausgetilgt wurde. Verwüstet wurde die Gemeinde. Blut ist geflossen.
Saulus war ein Erzfeind
des Evangeliums. Er wütete wie ein Verrückter.
Sogar die Heiden in Afrika, wenn sie Krieg führen, töteten sie nur die Männer, keine Frau. Nur die Männer und kein Kind.
Wenn ein Mann gejagt wurde von seinem Feind mit einem Spieß und wurde getroffen und fiel, dann kam der und gab ihm den Todesstoß. Die Schwarzen, die staunen immer übers Rote Kreuz. Du kannst doch nicht mit deinem Feind kämpfen und dann findest du ihn lebendig und nimmst ihn zum Spital.
Du gibst ihm den Todesstoß.
Die rissen ihm nur den Bauch ab, schnitten ein Stück von der Leber, saugten das Blut heraus. Da waren sie Helden.
Aber wenn der Feind, der diesen folgte und zu Fall brachte, ihn noch nicht den Todesstoß gegeben hat, und da war eine Frau, die warf sich auf ihn und lag über ihn. Und dann durfte der Feind den Mann nicht töten. So haben sie auch ihre Regeln gehabt. Heute, ja, wo seitdem Kommunisten da sind, werden Frauen und Kinder auch getötet. Auf ganz schlimme Art und Weise. Bis zum heutigen Tag. Aber früher gab das das nicht.
Aber der Saulus schleppte Männer und Frauen, quälte sie, peinigte sie und zwang sie, ihren Herrn zu lästern. Er war ein böser Mann, ein gefährlicher Mann, der, wenn das Blut fließt und der Stephanus gesteinigt wurde, tot da niederlag, hatte er Wohlgefallen daran. Und er sagt nicht, Herr, räche mein Blut. Er sagt nicht, Herr, vergelte es ihnen. Herr, keine Bitterkeit, kein Hass, keine Vergeltung. Er schrie laut von ganzem Herzen und sagte, Gott, rechne es ihnen nicht zu. Rechne das den Saulus nicht zu.
Das konnte er nur tun, weil er gedrungen war vom Heiligen Geist. Der wusste, hier in dieser Schar ist ein Saulus. Und der hat dieses Gebet nötig. Und tatsächlich hat der Mann sich bekehrt. Und ich weiß von keinem, vielleicht bin ich verkehrt, von keinem Mal in der Bibel, wo Gott es ihm zugerechnet hat.
Nur als er wie ein Blitz vom Himmel herabkam und den Saulus zum Boden warf und sagte, Herr, wer bist du? Er sagte, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst.
Da erkannte er, wer das war und was er tat. Aber nachdem kann ich nicht, ich hatte keine Zeit, um es genau zu prüfen, aber wenn ich so über nachdenke, kann ich nicht daran denken, dass Gott ihn einmal daran erinnert hat. Sagt, gedenke, woher du kommst und was du getan hast. Natürlich, Paulus, es hat ihn geplagt bis ans Ende. Er sagt, ich bin nicht wert, ein Apostel genannt zu werden.
Ich bin es nicht wert, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe die Gemeinde Gottes gefoltert. getötet, sie gezwungen zu lästern. Ich habe sie verfolgt. Les mal da, als er vor Festus stand, was er dem Festus gesagt hat. Wie er die Gemeinde verfolgt hat, verwüstet hat. Und dann sagt er, dann erschien ihm das große Licht, wie ein Blitz vom Himmel. Und er lag auf den Boden. Und er sagt, alle, die mit mir waren, die sahen das Licht, hörten aber nicht, was ich hörte. Verstanden nicht, was ich verstanden habe. Genauso ist es heute noch. Wir können hier eine große Schar sein, der neben dich ist. Dem trifft das Wort. Du siehst das Licht, verstehst es aber nicht. Bist in einem furchtbaren Zustand. Da muss man sich fragen, Herr, sich selber fragen, Herr, wie sieht es denn bei mir aus? Warum höre ich es nicht? Warum verstehe ich nicht? Das, was den Saulus zum Paulus macht, rührt dich nicht an. Bewegt dich nicht. Du gehst einfach weiter, wie du gekommen bist. Mit einem Unterschied. Du wirst nur schlechter, als was du bist und verbesserst dich nicht. Denn wenn Gott dir nahe ist und du hörst nicht und verstehst nicht und hast nicht offene und empfängliche Ohren und Herzen, dann übernimmt der Teufel. Und dann ist dein Ende schlechter, als was es heute ist. Stephanus fiel auf seine Knie, schrie zu Gott mit aller Macht. Gott rechne es ihnen nicht zu. Gott hat das Gebet erhört. Vielleicht waren da auch andere, die sich bekehrt haben. Aber wir nehmen nur den einen, den Saulus. Kann eine Frucht gewesen sein des Gebets des Stephanus. Welch ein Lohn wird der Stephanus im Himmel empfangen haben. Denkt euch nur mal, wenn der Paulus sich nicht bekehrt hätte, wenn der Saulus nicht ein Paulus geworden wäre. Und er wäre weitergegangen mit ihm und hätte die Gemeinde verwüstet, zerstört. Die Christen, er ging von einem Haus zum anderen, schleppte Frauen und Männer ins Gefängnis und zwang sie, ihren Herrn zu lästern. Und dieser Mann betet für ihn und sagt, Herr, auch wenn er wohlgefallen hat an meinem Tod, rechne es ihm nicht zu. Und Gott hat das Gebet erhört. Das sollte uns alle anmutigen zum Gebet. Und wenn du im Rollstuhl bist, und wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, kannst du den höchsten Dienst tun, beten. Aber lass dich auch im Gebet vom Herrn führen. Das ist nicht etwas nur, was Totes und Gesetzliches ist, sondern dass der Heilige Geist dich führen und leiten kann. Kannst auf dem Sterbenslager sein. Du kannst krank sein. Du kannst auf dem Bett liegen, erschöpft und müde. Und plötzlich wirkt der Heilige Geist und sagt, nun bete dafür. Tu es. Da hat er schon seinen Geist in des Herrn Jesu Hände befohlen. Aber dann drang ihn der Geist Gottes, für diese Menschen zu beten. Und er betete für den Paulus. Den Saulus, der wurde zum Paulus. Was, wie arm werden wir heute, wären wir heute in der Welt, wenn es keinen Paulus gegeben hätte? Wir hätten wohl keine Apostelgeschichte. Wir hätten vielleicht keinen Römerbrief, keinen Korintherbrief, keinen Galaterbrief, keinen Epheserbrief, keinen Philipperbrief. Ist da ein Mensch in der ganzen Menschengeschichte, außer Jesus Christus, der so die Menschheit beeinflusst hat, wie der Paulus? Ich glaube nicht, dass es einen anderen gibt. Die ganze Christenheit durch die Generationen hindurch. Die ganze Welt wurde davon geprägt. Hätte es kein Paulus gegeben, hätten wir kein Neues Testament, wie wir es heute haben. Wie hat Gott den Mann nicht gebraucht? Er war immer traurig, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Er sagt, ich habe mehr gewirkt und mehr geleistet als alle die anderen Apostel. Aber ich bin der Geringste. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. An einem Ort sagte, getötet. Sie zum Lästern gebracht. Aber dafür hat er mir gewirkt. Und das, was er getan hat, war nicht wie Wasser, sondern wie Öl aus Feuer. Und er war dem Herrn treu bis ans Ende. Und sagte, Herr, wenn ich sterbe, lass es ein Märtyrertod werden. Ich will dir gleich werden. Ich will sogar dein Tod gleich werden. Hat nicht gewünscht, dass er einen friedvollen Tod hat, ohne Schmerzen einfach einschlafen kann. Er sagt, ich will Jesu Tod gleich werden. Ich will für ihn sterben, wie er für mich gestorben ist. Welch ein Mann! Der hat alles dran gesetzt. Wir kennen von keinem Rückgang, keine Lauheit, keine Zeit in seinem Leben, wo er träge war, sondern immer feurig auf der Höhe. Welch ein Mann! Wo kam er her? Er hatte Wohlgefallen an Stephanus, sein Tod, freute sich darüber. Und der Stephanus betete, Herr, rechne es ihm nicht zu. Wie wunderbar. Welch eine Macht des Gebetes des Mannes Gottes. Vor dem, noch nachdem er seinen Geist schon befohlen hatte in Gottes Hand, fügte er hinzu. Er war gedrungen, Vater im Himmel, Herr Jesus, rechne ihnen dieses nicht zu. Vergesse es. Ja, der Herr sagt, ich. Er sagt, du hast mir Mühe gemacht und Arbeit mit deinen Sünden. Wir haben es Gott schon schwer gemacht und dem Herrn Jesus. Am besten sehen wir das am Kreuz auf Golgatha, wie er gelitten hat. Und er sogar getrennt wurde von Gott und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen deine und meine Schuld, deine und meine Sünden. Es gibt keine Puppensünden. Es gibt es nicht. Als Luther seinem Seelsorge seine Sünden bekannte, Luther ging immer in die Seelsorge. Er hatte seinem Seelsorge. Er sagt, wenn du fertig werden kannst, ohne die Beichte, ohne Bekennen, in deinem geistlichen Leben ist gut. Aber ich kann es nicht. Ich muss einen Mann haben, in dessen Ohren ich meine Sünden hineinflüstern kann, der für mich beten kann. Und dann bekannte der Luther und sagte sein Seelsorger oft, ach Luther, nicht so ernst, nicht so extrem. Das sind nur Puppensünden. Das sind nur Puppensünden. Sagt aber, die quälen mich. Gott sei Dank, dass er es nicht als Puppensünden angeschaut hat, sondern bekannt hat, als Sünde. Und dadurch konnte der Heilige Geist wirken und Türen, die unzerbrechlich waren, sind zerbrochen und gebrochen. Und Gott drang durch. Darum hat er eine Reformation gegeben. Und darum sagte ich, durch wen? Paulus mit seinem Römerbrief. Der Saulus war. Es ist nicht zu ermessen, was Gott schaffen kann, in den Herzen der Menschen, die dich tadeln, kritisieren, verfolgen, gegen dich schreiben. Auch sie können zur Einsicht kommen. Und brauchbare Gefäße Gottes sein. Darum schelte sie nicht, räche dich nicht, sondern bete, vergib ihnen, rechne es ihnen nicht zu, Herr. Und Gott erhörte sein Gebet. Wunderbar, die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Gottes Kinder. Auch in unserem Gebetsleben, unserem täglichen Leben, lasst uns getrieben, voll Geistes sein, dass der Heilige Geist uns treiben kann. Wir fuhren mal zu einer Zulu-Familie. Ich hatte mich angemeldet. Ich sagte, ich komme mit 40 Europäern. Können 50 sein. Können wir bei euch essen? Ja, gern. Als wir im Bus stiegen, waren es nicht weniger als 100. Jeder wollte mit. Ich rief diese Familie an, um zu sagen, du, liebe Frau, wir sind 100 und nicht 40 oder 50. Kam nicht durch. Halbwegs stoppten wir, versuchten noch einmal. Ich konnte die Menschen nicht erreichen. So, dann gehen wir so hin. Eine Frau kann ja entsetzt sein, wenn da mehr kommen, als was angemeldet sind. Als wir dort ankamen, sprang ich zuerst aus dem Bus, lief zu der Frau und sagte, verzeih, ich bin mit 100 Menschen gekommen. Sorge dich nicht, der Herr hat es mir schon gesagt. Wir haben für 100 gekocht. Ja. Wir sollen vom Geist Gottes geleitet werden. Ich weiß von Männern Gottes, die nicht so gebetet haben, sondern anders. Aber mein Bruder, der sagte, Erloch, pass auf, wir sind jetzt in Europa. Ja, es gibt Menschen, die vom gerechten Zorn reden und sich rechtfertigen. Das soll nicht so sein. Gott wirkt nicht nach einem Schema. Aber an diesem Tag, vor dem er starb, sagte Herr, noch eines bitte ich dich. Rechne es diesen Menschen nicht zu. Und Gott hat es dem Saulus nicht zugerechnet. Er hat ihn nicht gesagt, Saulus, du kannst nicht ein Prediger sein. Du hast zu schlimm gesündigt. Du hast Blut vergossen. Du hast Wohlgefallen. Du bist blutdurstig. Nein, keines Wort davon. Ich habe dich erwählt. Gott hat seine Missetat getilgt und rechnete es ihm nicht zu. Einige haben ein Problem damit, dass Gott vergessen kann. Wenn er vergessen kann, dann kann er mich ja auch vergessen. Nein, wir können blöde Gedanken haben. Das Böse, die Sünde, die du bekennt hast, gereinigt mit dem Blut, gedenke nicht mehr. Aber dich wird er nicht vergessen. Er wird nicht. Die Gefahr ist, dass du ihn vergisst, nicht dass er dich vergisst. Er sagt, er hat dich in seinen Händen gemalt. Er kniete aber nieder und schrie laut, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Vielleicht hat Paulus oft nicht alles erwähnt in der Bibel, was geschehen ist. Gott gedankt. Gott, ich danke dir für Stephanus und sein Gebet. Bete braucht es in dieser Welt. Bete, die zu Gott schreien von ganzem Herzen. Dann kann Gott wirken. Dann kann er einen Saulus, einen Erzfeind zum Paulus machen. Kein Groll in seinem Leben. Gott kann keine Menschen gebrauchen. Die Bitterkeit haben. Groll. Nachtragen. Nicht vergeben können. Ah, oh, das sind böse Leute. Die jahrelang ja ein Jahr aus was auf dem Herzen haben. Ich kann das nicht vergessen. Ja, kannst die Schwiegertochter oder Schwiegermutter nicht verzeihen. Ich kann das nicht verstehen. Ich sage das nur vom Hörensagen. Ich habe selbst eine Schwiegermutter in meinem Haus. Ich kann nicht an einen Tag denken, wo da was zwischen uns war.
nicht ein Tag. Seitdem wir zusammen lebten. Mein Schwiegervater, als er Starkrebs hatte, da sagte Erlo, bist du bereit, deine Schwiegermutter in dein Haus zu nehmen und nach ihr zu schauen? Sie hatte ja ihre Söhne. Sagte Erlo, ich bitte dich, dass du das tust. Sagte, gut, heute danke ich Gott dafür. Und wird traurig sein, wenn der Herr sie von uns genommen hat. So sollte es nicht sein, aber die Welt redet von Schwiegermütter, Schwiegertöchter. So sollte es nicht sein. Die Schwiegertochter sollte eine Tochter sein und keine Schwiegertochter. Das sollte kein Bitterkeitskron. Natürlich, heute gibt es sogar unter Eheleuten das. Kann eine den anderen nicht vergeben. Kinder, Eltern, Kinder. Schlimm. Möge Gott uns schenken, dass auch wir geisterfüllt sind. Hier haben wir das Vorbild von einem Geisterfüllten und sehen die Frucht von einem kurzen Gebet, wodurch alle Welt bis zum heutigen Tag gesegnet ist und noch gesegnet sein wird. Welch ein Mann, was Gott nicht schaffen kann durch den Heiligen Geist, im Herzen eines Menschen. Was Jesus nicht schaffen kann, vergib ihnen bitte. Vergeben, nicht nachtragen. Vergeben, nicht eine Wurzel der Bitterkeit. Vergeben, rechne es ihm nicht zu. Lasst uns beten. Wir können jetzt dabei aufstehen. Danke, Herr, dass du das Gebet des Stephanus erhört hast. Schon nachdem er sein Geist in deine Hände befohlen hat, Herr Jesus. Er ist uns ein gutes Vorbild. Er hat vergeben, so wie du vergeben hast. Lehre uns das auch. Lass da keine Härte, kein Groll, keine Bitterkeit sein, sondern Herr, rechne es ihnen nicht zu. Und aus dem Gebet wurde der Saulus geboren. Und wir danken dir dafür. Sein Leben, das Leben des Stephanus, der Krone heißt, war wahrlich eine Krone, eine göttliche Krone, eine himmlische Krone. Ein großes Geschenk. Herr Jesus, nun wirke in unserem Leben, dass ein jede, Herr, gehe ich zu weit, wenn ich so sage, ein jeder unter uns ein gesegneter Mann ist und eine gesegnete Frau. Und dass unser Leben von großem Wert ist für dich und dein Reich. Und möge diese Stunde auch dazu dienen. Für Zeit und Ewigkeit. Amen.